das ist doch so wunderbar, dass wir Gottes Kinder sein dürfen. Wir haben einen Platz in seinem Haus, weißt du das? Da hat Jesus macht schon seit ein paar tausend oder ein paar hundert Jahren eine Wohnung für uns bereit. So wunderbar. So gut, wenn wir wissen, wer wir sind in ihm. In unserer Predigtserie sind wir ja immer noch beim Thema Vorbilder im Glauben. Letztes Jahr mal hat eben, wie Sabine schon gesagt hat, über das spektakuläre Leben von John G. Lake gesprochen. Und das hat er natürlich nicht gemacht, um uns zu frustrieren. Der ist da oben und wir da unten. Ein bisschen zum Glustig machen. Dass es da noch andere Dimensionen gibt, die wir auch erleben können. Ich spreche heute von jemandem, der ganz eine einfache Frau war. Ein ganz gewöhnlicher Mensch wie du und ich, und trotzdem hat sie Großes erlebt. Weil es eben nicht auf Superhelden drauf ankommt, sondern Menschen, die wissen, wer sie sind in Jesus. Ich erzähle euch von einer kleinen, unscheinbaren Frau. Sie kam mir gerade als erstes in den Sinn, als Jürg die neue Predigtserie Vorbilder im Glauben sagte. Als unsere Kinder noch klein waren, hatten wir nämlich eine Kassette, ein Hörspiel von ihrem Leben, und die lief immer wieder, diese Kassette. Haben wir x-fach gehört. Und es war wirklich sehr, also sie hat wirklich ein eindrückliches Leben gelebt. Ich habe dann ihre Biografie bestellt, und weil sie so interessant und inspirierend war, habe ich, glaube ich, noch eine zweite bestellt. Also die Bücher sind hier, wenn jemand sie ausleihen will, kann er sie gerne bei mir ausleihen. Zuerst gab man der Frau den Namen Fremder Teufel. Später wurde sie Aiwethö, die Frau, die uns liebt, als solche bekannt. Und die ihren Namen nicht wussten, die nannten sie einfach die Frau mit dem Buch. Ich habe mich gefragt, wie würde man mich oder dich nennen? Wie will ich, dass ich bekannt werde? Und was tue ich dafür? Die Lebensgeschichte dieser kleinen Frau mit dem Buch wurde 1958 sogar von Hollywood verfilmt. Mit Ingrid Bergman und Kurt Jürgens in den Hauptrollen. Allerdings Hollywood-gemäß mit einer Liebesgeschichte ausgeschmückt, die nicht so ganz der Wahrheit entspricht. Weiß jemand, von wem ich spreche? Kennt jemand den Film Die Herberge zur sechsten Glückseligkeit? Ja, du natürlich sowieso. Ich spreche von Gladys Aylward. Ich habe euch ja das letzte Mal, als wir es von den verfolgten Christen hatten, einen kleinen Clip gezeigt von der Untergrundkirche Chinas. Mittlerweile gibt es in China mehr Christen als Mitglieder einer kommunistischen Partei. Und auch dies ist eine Frucht dieser kleinen, ungewöhnlichen Frau. Ihr Name ist nicht so bekannt, trotzdem war Gladys Aylward eine der ungewöhnlichsten und hervorragendsten Missionarinnen. Sie ist 1912 nahe in London als Tochter eines Postboten geboren. Ihre Familie gehörte der anglikanischen Kirche an. Mit 14 Jahren begann sie als Hausmädchen zu arbeiten. Gladys hatte kein großes Interesse am Glauben. Sie suchte eher das Vergnügen. Als sie 18 war und wieder mal abends auf den Straßen Londons unterwegs war und Unterhaltung suchte, wurde sie von einer Gruppe herumlungender Jugendlichen einfach so in eine Kirche geschubst. Gegen ihren Willen, sie wollte da gar nicht hin und sie wollte gleich wieder weg, aber weil alle Leute sie so freundlich und willkommen anschauten, getraute sie sich nicht, also setzte sie sich widerwillig hin. Alles, was da gesagt wurde, hatte sie schon mehrfach in ihrer Kindheit gehört. Als der Prediger dann aber den 2. Korinther 5,10 zitierte, traf es sie wie ein Schlag. Dort heißt es, wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen, wo alles offengelegt wird. Und dann wird jeder den Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat, ob es nun gut oder böse war. Was traf sie? Was würde sie ernten? Nach dem Gottesdienst wollte sie so schnell wie möglich verschwinden. Doch dieser Gedanke verschwand nicht einfach. Diese Frage ließ sie nicht mehr los. Und ich finde das so schön, wie Gott Menschen einfach nachgeht. Wie er ihnen keine Ruhe lässt, bis sie wieder bei ihm sind. Und da möchte ich gerade auch Mut machen für ungläubige Kinder. Gott hat so viele Wege, sie zurückzuziehen. Schließlich wurde diese Unruhe so groß, dass Gladys die Frau dieses Predigers aufsuchte und ihr Leben Jesus gab. Der Wunsch nach mehr Wissen über ihren Gott leitete Gladys dazu, zum intensiv die Bibel studieren. Es wuchs eine enge Beziehung zu ihrem himmlischen Vater. Und Gladys wurde als Folge davon stark verändert. Sie fiel sogar bei ihrem Arbeitsplatz positiv auf. Das Verlangen nach Vergnügen wich dem Verlangen nach mehr von diesem wunderbaren Gott zu kennen. Schon von Anfang an hatte sie ein Anliegen für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. In ihrer Freizeit ging sie auf die Straßen und erzählte den Menschen, was sie mit Jesus erlebt oder was sie in Jesus gefunden hatte. Gladys war sehr klein und eher kindlich und wurde deshalb sehr oft ausgelacht und verspottet. In einem Gottesdienst hörte sie von der Not in China und bald war sie davon überzeugt, dass sie den Menschen in China das Evangelium bringen sollte. Voller Tatendrang bewarb sie sich bei der China-Inland-Mission in London. Dort musste sie dann eine 3-monatige Vorschule machen. Sie lernte, was es bedeutet, in einer anderen Kultur zu leben. Und nach ihren eigenen Worten lernte sie dort vor allem beten. Eine äußerst wichtige Voraussetzung für jeden Dienst, nebenbei gesagt. Schließlich kam der Tag, an dem ein Komitee entschied, ob Gladys bei ihnen als Missionarin akzeptiert würde. Gladys wurde jedoch abgelehnt. Man sagte, sie sei unqualifiziert und intellektuell nicht genügend stark und überhaupt ungeeignet als Missionarin. Doch Gladys spürte eine Berufung und sie gab nicht einfach so schnell auf. Sie setzte alles daran, diese Berufung auch umzusetzen. Sie nahm dann in Folge eine Stellung als Dienstmädchen bei einer ehemaligen China-Missionarin an. Und sie sparte alles, was sie nur konnte, um sich die Reise nach China selber zu finanzieren. Sie arbeitete auf 14 bis 18 Stunden pro Tag. Sofort, als ihr diese Stelle zugesagt worden war, ging sie aufs Reisebüro und fragte, was ein Ticket nach China kostet. Der Mann riet ihr aber sogleich ab und sagt, geh nicht nach China, das ist viel zu gefährlich dort. Überhaupt, es ist Kriegswirren in Russland und so, das ist viel zu gefährlich. Aber Gladys hörte gar nicht hin. Sie kramte all das bisschen Geld, was sie noch hatte, einen Pound, und wollte die Reise bereits anzahlen. Der Mann hat aber zuerst gesagt, nein, das machen wir nicht. Aber Gladys bestand darauf und sie hat gesagt, das ermutigt mich, wenn ich weiß, ein Teil des Tickets habe ich schon bezahlt. Sie hatte sich für den Landweg entschieden, mit dem Zug durch Holland, Deutschland, Polen, Russland und Sibirien, weil dies günstiger war als die viel einfachere Reise mit dem Schiff. Jede Woche brachte sie das, was sie verdient hatte, aufs Reisebüro. Und irgendwann kam der Tag, dass ihr Ticket bezahlt war. Und somit auch der Tag des Abschiedes. Die ehemalige Missionarin, wo sie gearbeitet hat, hatte ihr eine Adresse gegeben von einer älteren Missionarin in China, die Hilfe brauchte. Mit nur einem Koffer und einer Tasche, mit all ihren Habseligkeiten, ihrer Bibel und einem Spirituskocher, denn sie wollte unterwegs ihr Essen selber kochen, um Geld zu sparen, stand sie auf dem Bahnsteig und verabschiedete sich von ihren Lieben. Mit dem Bewusstsein, dass sie wahrscheinlich die nie mehr sehen wird hier auf Erden. Also das ist schon gewaltig, ich weiß nicht. Nur zur Erinnerung, da gab es damals noch lange keine SMS und so. Im Zug lernte sie dann ein Ehepaar kennen und als dieses in Deutschland ausstieg, drückte der Mann ihr unbemerkt eine Geldnote in die Hand. Und dieses Geld hat ihr später so quasi das Leben gerettet. Die Zugreise ans Ende von Russland verlief äußerst abenteuerlich. Je weiter sie in den Osten kamen, desto mehr Soldaten und weniger Zivilisten waren im Zug. Durch ein Missverständnis endete sie im falschen Bahnhof und musste eine Nacht und einen Tag zurücklaufen an die nächste Station. Im Winter durch den Schnee. Von Ferne hörte sie Maschinengewehr und Wolfsgeheul. Aus Schnee und einem Bouillonwürfel kochte sie sich mal eine Suppe und las in der Bibel. Nehemia 4,8: Habt keine Angst, erinnert euch daran, wie groß und mächtig der Herr ist, tröstete sie. Und ein Mantel, den sie kurz vor ihrer Abreise noch geschenkt bekommen hat, hielt sie auch ein bisschen warm. Das ist mir von der Kassette so eindrücklich geblieben. Ich habe mir das so bildlich vorgestellt, diese kleine, unscheinbare Frau, wie sie da durch Russland, in Sibirien, durch die Wälder, durch den Wald spaziert, im Schnee in die Mission geht. Schon sehr eindrücklich, so eine eisene Entschlossenheit. Als sie dann endlich erschöpft an den Bahnhof kam, weinte sie erst einmal eine Runde. Sehr verständlich. Bald darauf kam ein Beamter und wollte ihren Pass kontrollieren. Und er hat diesen dann sofort auch beschlagnahmt. Somit war sie gezwungen, zuerst einmal da zu bleiben. Es ging nun zu weit, alles ausführlich zu erzählen. Auf jeden Fall schaffte sie es dann irgendwann wieder, einen Zug zu nehmen Richtung China. Und an der russischen Endstation wurde sie von einem Polizisten aufgefordert, ihm zu folgen. Er bringe sie in ein Hotel. Dort wurde ihr Pass wieder abgenommen. Es lag nämlich ein Missverständnis vor. In ihrem Pass hieß es, ihr Beruf ist Missionarin und man interpretierte das als Maschinistin. Und weil man zu dieser Zeit dringend Maschinisten dort brauchte, wollte man Gladys zwingen, dort zu bleiben. 3 Tage musste sie im Hotel bleiben und wurde immer bewacht. Einmal hatte sie die Gelegenheit zu entwischen und ging kurz raus. Und da wurde sie auf der Straße von einem englisch sprechenden Mädchen angesprochen. Sie sagte ihr, sie müsse im Hotel unbedingt heute noch ihren Pass zurückfordern. Und um 1 Uhr nachts komme ein alter Mann und klopfe 2-mal an ihre Türe und diesem müsse sie schweigend folgen. Sehr verunsichert, logischerweise, ging Gladys zurück in ihr Zimmer und suchte erstmal Hilfe dort, wo es immer Hilfe gibt. Sie betete lange Zeit. Und dann ging sie an die Rezeption und bestand darauf, dass sie jetzt ihren Pass zurückbekomme. Der Mann sagte, er gebe ihr den Pass, denn morgen hätte sie eine feste Stelle beim russischen Staat, wo sie als Maschinistin arbeiten könne. Im Zimmer stellte Gladys dann auch erschrocken fest, dass man den Namen Missionarin umgehend, also die Berufsbezeichnung Missionarin umgeändert in Maschinistin hatte. Um 1 Uhr nachts klopfte es an der Zimmerstüre und ein Mann folterte sie stillschweigend auf, ihm zu folgen. Jetzt stellt euch das mal bildlich vor, das ist irgendwie wie in einem James Bond oder so, nur die Gladys. Die war kein James Bond, das war eben eine kleine, mittellose Frau, irgendwo in Russland. Aber sie hatte ein großes Vertrauen in auf einen verlässlichen Gott. Sie folgte diesem Mann, er brachte sie an den Hafen in Vladivostok und er sagte ihr, geh dort und sag, du möchtest nach Japan. Sag dem Captain, er solle dich nach Japan mitnehmen. Das Schiff war schon dort. Sie ging danach zum Captain und sie hat ihm den Pass gezeigt und er hat sofort verstanden, dass sie Probleme hatte. Und er gab ihr eine Kabine, die sie aber vorerst nicht verlassen durfte. So musste sie also den Umweg über Japan machen. Dort ging sie aufs britische Konsulat und es wurde ihr geholfen, dass sie weiter nach China reisen konnte. Schließlich erreichte sie also die erste Missionsstation. Dann war aber noch nicht fertig. Dann folgten tagelange Ritte auf einem Eselrücken über eine Bergkette, bis Gladys dann schließlich in Yangsheng ankam, wo die ältere Missionarin wohnte, der sie eben jetzt nun helfen sollte. Miss Lawson kam ursprünglich aus Schottland und sie lebte schon über 50 Jahre dort in China. Aber die Begrüßung war eher kühl, ist eher kühl ausgefallen. Jedenfalls als am Abend die Gladys fragte, wo kann ich denn schlafen, hat die Frau einfach gesagt, ja, such dir einen Platz, aber zieh dich nicht um, weil es hat in dem Haus noch keine Fenster und Türen. Hat gesagt, schlaf mit deinen Sachen auch ganz nah, weil das ist hier nicht so ganz ungefährlich. Also das war nicht so ein nettes Willkommen mit Blumen und so, sondern die Gladys wurde da gerade mal in Wasser geworfen. Die Miss Lassen hatte das Haus eben erst vor kurzem bezogen und es war noch voller Schutt und weiß ich was, so musste Gladys die erste Zeit erstmal das Haus räumen und aufräumen und der Frau einfach helfen. Als sie das erste Mal allein in die Stadt musste, um Einkäufe zu erledigen, wurde sie mit Eselmist beworfen und bespuckt. Das war natürlich auch nicht gerade sehr ermutigend. Sie hat sich dann gesagt, ich muss viel schneller die Sprache lernen und hat sich dahinter geklemmt, Chinesisch zu lernen. Und machte auch erstaunlich gute Fortschritte, für das sie als intellektuell unterbelichtet betitelt wurde. Eines Tages sagte ihr Miss Lawson, dass sie vorhatte, eine Herberge für die Eseltreiber zu errichten. Und es sei Gladys Aufgabe, die Esel am Tor abzufangen und den Leitesel am Kopf zu packen und in den Hinnenhof hereinzuziehen. Gladys war schockiert. Sie fürchtete sich vor Esel und sie fand auch, sie sei eigentlich mit einem anderen Ziel nach China gekommen. Aber die alte Missionarin duldete keinen Widerspruch. Und so übte Gladys Gehorsam. Und eigentlich war es auch eine gute Strategie, denn nach dem Essen am Abend wurde aus der Bibel vorgelesen und so hörten die Eseltreiber die gute Nachricht von Jesus. Ich muss etwas abkürzen. Ich kann ja nicht das ganze Buch erzählen, ihr könnt es gerne ausleihen. Es war auf jeden Fall so, dass die Gladys sich sehr bewährte und in kürzester Zeit super Chinesisch sprach und auch sehr beliebt war. Miss Lawson, die wohl eher einen etwas schwierigen Charakter hatte, jagte sie dann eines Tages einfach davon. Gladys konnte auf einer anderen Missionsstation weit weg Zuflucht finden. Denn dort kannte man den etwas schwierigen Charakter von Miss Lawson und Gladys war herzlich willkommen. Einige Wochen später hörte sie aber die Nachricht, dass Miss Lawson ernstlich erkrankt sei und ihre Hilfe brauche. Gladys eilte wieder zurück und pflegte die alte Dame bis zu deren Tod. Nun stand Gladys ganz alleine, nur mit ihrem treuen chinesischen Koch da und sie fühlte sich oft auch sehr einsam. Sie hatte keine anderen Europäer und auch keine finanzielle Unterstützung, denn sie war ja ohne Missionsgesellschaft ausgereist. Etwas Vergelt verdiente sie sich mit dem Herbergenbetrieb. Trost und Stärke fand sie bei ihrem guten Freund Jesus. Ein großer Wunsch beschäftigte sie auch. Sie wollte in die abgelegenen Bergdörfer gehen und das Evangelium dort oben verkünden. Der Koch meinte, das sei völlig unmöglich. Erstens viel zu gefährlich und zweitens auch noch verboten. Gladys tat das, was sie am besten konnte. Sie betete. Eines Tages ließ der Mandarin, das ist die höchste Autorität dort, Gladys rufen und erklärte ihr, dass er sie ab sofort als Fußinspektorin ernenne. Zur kurzen Erklärung. Damals gab es in China noch die Sitte, den Frauen die Füße ganz eng einzubinden, denn es galt als schönes Zeichen oder als Würde, dass wenn Frauen möglichst kleine Füße hatten. Nun gab es ein neues Gesetz, das dieses Einbinden der Füße verbot. Alle chinesischen Frauen hatten jedoch so kleine Füße und eigneten sich nicht, dieses Gesetz zu verkündigen. Außerdem war es, wie gesagt, sehr gefährlich. Gladys hatte normale Füße und sie hatte ihren Mut schon mehrfach bewiesen. Deshalb fand der Mandarin, sie sei die geeignetste Person, dies zu tun. Es war keine Anfrage des Mandarins, sondern ein Befehl im Namen der Regierung. Nun stand diese kleine, mutige Frau vor diesem großen Würdenträger und widersprach. Sie sagte, sie sei auf Befehl des Königs der Könige nach China gekommen und sie habe sich seinem Dienst verpflichtet. Und sie könne keinen anderen Dienst annehmen, es sei denn, es sei ihr erlaubt, aus dem Buch des Königs zu erzählen. Schließlich willigte der Mandarin ein. Und so konnte Gladys unter dem Schutz von zwei Soldaten auf einem Esel reiten, die abgelegensten Bergdörfer erreichen. Und wurde sogar noch dafür bezahlt. Also ich meine, Gottes Wege sind ja schon wunderbar. Unser Gott hat die Möglichkeit, sogar Feinde oder Gegner als Diener einzusetzen. Ja, so ritten sie da in die hohen Berge her. Auf einer Reise traf Gladys eine Frau mit einem todkranken Kind. Die Frau wollte das Kind sterben lassen. Sie sagte, sie hätte ja noch genug andere Kinder. Gladys hat es natürlich fast das Herz gebrochen und wollte das Kind pflegen. Aber die Frau hat gesagt, sie gebe das Kind nur gegen Bezahlung her. Entweder verkaufen oder sterben lassen. Und so kaufte Gladys das Kind für 9 Cent. 9 Pence. So hieß es dann auch, 9 Pence. Es sprach sich herum, dass in der Herberge auch Kinder aufgenommen wurden. Und so kam es, dass es mit der Zeit über 100 Kinder in der Herberge ihr Heim fanden. 1937 begann der chinesisch-japanische Krieg. Und Gladys wurde vom Mandarin gewarnt, sie müsse die Gegend verlassen, denn die Front kam immer näher. Ihr Ansehen beim Mandarin war derart gestiegen, dass sich dieser mächtige Mann entschied, auch Christ zu werden, aufgrund des Zeugnisses vom Leben von Gladys. So musste also Gladys mit über 100 Kindern über die Shaanxi-Berge flüchten, in den sicheren Süden. Das liest und erzählt sich so einfach, doch stellen wir uns auch das mal ganz plastisch vor. Über 100 Kinder, von Kleinkinder bis Teenager, natürlich ohne Wanderschuhe oder gute Kleider, kaum Nahrung, keine Unterkunft außer Höhlen oder bereits verlassene Dörfer. Die größeren Kinder mussten die Kleinen tragen, Kilometer weit und tagelang. Da gab es ganz schön viel Gequengel und Gejammer. Um die Kinder einigermaßen bei Laune zu halten, forderte Gladys sie immer wieder auf, Loblieder zu singen. Gladys selbst kam an den Rand ihrer emotionalen und körperlichen Kräfte. Aber sie hatte ein Ziel vor Augen. Sie mussten den gelben Fluss in nützlicher Frist erreichen. Dahinter waren sie in Sicherheit. Sie liefen 2 Wochen durch unwegsame Täler und über hohe Berge, ohne Navigator, ohne genügend Nahrung und ohne äußere Hilfe. Nur im Vertrauen und Glauben auf einen wunderbaren Gott. Schließlich kamen sie völlig erschöpft am gelben Fluss an. Nur um zu bemerken, dass der Fährbetrieb bereits aus Sicherheitsgründen eingestellt war. Gladys konnte es natürlich kaum fassen, aber sie musste Haltung bewahren, schon der Kinder wegen. 4 Tage saßen sie am Ufer des Flusses. Die Feinde kamen immer näher und ihre Lage wurde immer verzweifelter. Wieder forderte Gladys die Kinder auf, Loblieder zu singen für ihren Gott. Nun saßen sie da, die Kinder, vor diesem Fluss, 1,5 Kilometer breit, hinter ihnen die Feinde und sangen Loblieder. Auch das finde ich so ein schönes Bild, so in der Klemme einfach Loblieder zu singen. Ein chinesischer Soldat, der sich im Schilf versteckt hielt, hörte diesen Lobgesang und wollte dieser Sache etwas näher auf den Grund gehen. Er traf auf Gladys und die Kinderschar und er erkannte ihre Not. Sogleich nahm er ein paar Kinder mit seinem kleinen Boot und ruderte auf das andere Ufer über. Er organisierte eine größere Fähre und diese musste einige Male hin und her fahren, bis alle Kinder am sicheren anderen Ufer waren. Dort angekommen, konnten sie dann auf eine Missionsstation flüchten. Gladys selbst war unterernährt und hatte Typhus. Gladys musste dann durch eine schwere Zeit gehen. Es dauerte lange, bis sie wieder zu Kräften kam. Und in den folgenden Jahren erlebte sie auch, wie zahllose Christen wegen ihres Glaubens von den Maoisten getötet wurden. 1947 kehrte Gladys aus gesundheitlichen Gründen nach England zurück. Dort kümmerte sie sich wieder um Chinesen in England. Sie wurde auch zu vielen Vorträgen und Berichten eingeladen, selbst von der britischen Königin Elisabeth. Sie wollte in ihren normalen Bauerntracht da von China gehen und eine Freundin hat ihr dann gesagt, nein, so kannst du nicht vor die Königin kommen. Du musst dich schon ein bisschen schöner kleiden. 1955 reiste sie erneut nach China in den freien Teil. Zuerst nach Hongkong und dann später nach Taiwan. Und dort baute sie ein Waisenhaus auf. 1970 starb sie in Taiwan. Ich bin sicher, dass Gott sie mit den Worten empfangen hat. Gut gemacht, meine tüchtige und treue Dienerin. Lass uns miteinander feiern. Komm herein zu meiner Freude. Wie es Jesus in Matthäus 25, 21 sagt. Ich habe drei Dinge herausgepickt, die wir in dieser spannenden Lebensgeschichte über Gott lernen können und drei, die wir über Gladys lernen können. Vielleicht kannst du dir nicht alle sechs merken, aber mindestens eine von jedem schon, oder? Was wir über Gott lernen können, ist, Gott beruft nach seinen Kriterien. Und wen er beruft, der ist berufen, egal ob Menschen das auch so sehen oder nicht. Gott ist nicht auf Bildung oder Können aus. Es scheint mir manchmal sogar im Gegenteil. Gott liebt es, schwache Werkzeuge zu benutzen, denn so bekommt er mehr Ehre. Das, was er sucht, ist Liebe, die sich in Gehorsam und Treue ausdrückt und sichtbar macht. Zweitens, auf Gott ist immer Verlass. Er kommt nie zu spät, auch wenn wir manchmal denken, er ist reichlich spät dran. Aber er lässt seine Kinder nie im Stich. Zu was er uns beruft, da schafft er auch immer Möglichkeiten, seinen Auftrag zu erfüllen. Und drittens, Gott macht es uns nicht immer leicht, das hören wir nicht so gerne. Wir haben lieber so das Gefühl, Gott ebnet uns immer den Weg und macht es uns immer einfach, aber das ist leider nicht so. Gott hat sich nicht verpflichtet, uns ein einfaches Leben zu schenken. Aber er hat sich dazu verpflichtet, uns nie im Stich zu lassen und uns immer zur Seite zu stehen und für uns zu sorgen, und zwar gut zu sorgen. Und das macht er auch. Gott überfordert uns nie, nie, nie. Aber er fordert uns manchmal richtig gut heraus. Und zwar mit dem Ziel, dass wir näher zu ihm rücken, dass wir ganz auf ihn geworfen sind. So kann er sich beweisen in unserem Leben. Denn er selbst will unsere Quelle sein von allem. Was wir von Gladys lernen können, erstens, sie liebte Gott. Und diese Liebe ließ sie auch die Menschen lieben. Diese Liebe war der Motor für all ihr Handeln. Genauso wie Paulus sagte, das, was mich antreibt, ist die Liebe von Christus. Sie war angetrieben von dieser Liebe. Sie lebte nicht für sich, sondern für Gott und sein Reich. Und sie liebte Gottes Wort. Sie ließ ihr ganzes Denken und Handeln davon bestimmen. Sie war bedingungslos gehorsam und ließ sich nicht von Bequemlichkeit, menschlichen Ablehnung oder Undankbarkeit hindern, wozu sie sich berufen fühlte. Sie traf Entscheidungen gemäß der Frage, nicht was tut mir gut, sondern was tut dem Reich Gottes, was ist dem Reich Gottes förderlich. Sie diente nicht sich, sondern sie diente einem König über alle Königen. Und drittens, sie war eine hingegebene Beterin. Stundenlang war sie angeblich auf ihren Knien und dort gewann sie manche Schlacht. So manche Schlacht auch gegen ihre Gefühle, gegen Entmutigung, gegen Einsamkeit, gegen ich mag nicht mehr. Dort gewann sie ihre Schlachten. Fazit dieses Lebensberichtes ist, es geht alles um die Liebe zu Gott. Wir müssen nicht fähige, top ausgebildete, geistliche Superhelden sein, damit Gott uns brauchen kann. Absolut nichts gegen das. Nur eigentlich reicht eine verrückte Liebe zu diesem fantastischen Gott. Eine Liebe, die uns über uns selber hinauswachsen lässt. Und eine solche Liebe, die fordert Gott zum Handeln heraus. Es sind nicht unsere Fähigkeiten, die Gott zum Handeln herausfordert, sondern unsere Hingabe, unsere Liebe, unser Wunsch, ihm zu ehren. Gott zu lieben, macht allen Unterschied. Und darum schließe ich mit dem schönen Zitat, ich weiß, ich habe es schon mal gebracht, aber es macht nichts. Es steht auf meinem Schreibtisch und ich lese es immer wieder. Ich finde es so ein schönes Zitat, es ist von Augustinus. Sich in Gott zu verlieben, ist die schönste Romanze. Ihn zu suchen, das größte Abenteuer. Ihn zu finden, die herrlichste Errungenschaft. Weißt du, so schön ist, lese ich es gerade nochmal. Sich in Gott zu verlieben, ist die schönste Romanze. Ihn zu suchen, das größte Abenteuer. Ihn zu finden, die herrlichste menschliche Errungenschaft. In Gottes Gegenwart ist es einfach gut. Gottes Gegenwart macht den großen Unterschied in unserem Leben. Sind wir eben nicht mehr auf uns und unsere Fähigkeiten gestellt, sondern wachsen über uns selber hinaus. Ich möchte noch beten und dann singen wir noch ein Lied und Sabin wird dann den Gottesdienst wieder übernehmen. Vater, ich danke dir, dass wir dich lieben dürfen, weil du uns zuerst geliebt hast. Du bist der gewesen, der uns gesucht hat, der uns beim Namen gerufen hat, der sich gesehnt hat nach uns. Du bist der gewesen, der ausgegangen ist und uns gefunden hat. Ich danke dir von ganzem Herzen für deine überschwängliche Liebe. Ich danke dir, dass wir dich auch lieben dürfen. Herr, ich danke dir, dass du uns allen willst, ein Leben im Überfluss geben, ein sinnvolles Leben gelebt für die Ewigkeit. Herr, ich danke dir für dein Wirken in so einer schwachen Frau, wie sie über sich selber ausgewachsen ist. Ich danke dir, dass wir alle können über uns selber auswachsen in dir. Danke dir für das Potenzial, das du in jeden von uns hineingelegt hast. Ich bitte dich, Herr, dass wir alle das Potenzial voll können entwickeln zu deiner Nähe. Herr, für dich leben ist das Beste, was wir überhaupt können. Ich danke dir, Herr, dass du uns trägst, führst, leitest, dass wir deine Kinder sind in deinen Händen. Du so wunderbar gute Gedanken über uns hast. Herr, alle Ehre sei deinem Namen, Jesus. Amen.